Der Sündenfall hat letztendlich, wenn man geöffnete Augen hat, eine ungeheure Wirkung hinterlassen im gesamten Bereich des Menschen, und zwar auf eine Art und Weise, die sehr dramatisch ist. Und je weiter zum Beispiel dann das passiert, was wir heute erleben in der Zeit, die Bibel die Zeit des Endes bezeichnet. Sie sagt ja, Israels Staatsgründung, also 1948, wenn man diesen Feigenbaum sieht, ist so der Startschuss, 67, Rückeroberung Jerusalems, dann die ganzen Entwicklungen. Und die Bibel sagt ja ganz klar, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und aufgrund von dieser Entwicklung kommt etwas zu Tage. Das kommt zu Tage beim normalen Menschen, der jetzt vom Glauben gar nichts wissen will. Es kommt aber auch sehr stark zu Tage, auch bei den Gläubigen. Und ich will es einmal einfach die Schwäche des Menschen nennen. Das heißt, da ist etwas da, das den Menschen ins Elend treibt. Und wenn man den Mensch sieht, wie er denkt, die Bibel hat für den Menschen im Hebräischen zwei Worte. Einmal nennt sie ihn Adam. Und wenn man Adam nennt, dann kann man nur noch an den Sündenfall denken. Sie nennt ihn den Adam, aber auch sie nennt ihn manchmal Enosch. Das ist dann der, der von Adam nur das Böse geerbt hat und der das dann auslebt. Und hier haben wir jetzt etwas, wenn du die Menschen genau kennst, dann weißt du, der Mensch will schön sein, der Mensch will stark sein, der Mensch will bewundert werden, der Mensch will intelligent sein, er will einfach in einer heilen Welt leben. Das ist normal und auch die Stärke, die gehört da dazu. Das ist auch der Grund, dass zum Beispiel ideologisch gefärbte politische Richtungen in der Regel dann hingehen, das haben wir gesehen im Dritten Reich, dann hingehen und die Schwachen ausrotten. Das ist logisch. Aber das ist ein vollkommener Irr- und Fehlgedanke. Man will einfach dieses wunderbare, starke haben, obwohl die Sünde der Menschen zerstört hat. Es gibt es nicht mehr, aber der Mensch will es. Wenn dann der Mensch das nicht erreicht, dann kommt eigentlich etwas viel Schlimmeres, dann kommt das Gegenteil. Der Mensch neigt ja dazu, dann das Gegenteil zu tun. Und dann hast du plötzlich Menschen, die in einer ungeheuren großen Verzagtheit sind. Du hast Menschen, die verzweifeln. Du hast Menschen, die in der Depression gefangen sind. Du hast Menschen, die resignieren. Die packen das nicht. Die sehen dann plötzlich nicht mehr diese Illusion des Starkseins, des Schönseins, des Intelligentseins, diesen Perfektionismus, sondern die sehen dann die andere Seite nur noch. Die sehen dann nur noch das Elend. Wenn sie sich dann selber ansehen, dann sehen sie ihr eigenes Elend. Und das reicht meistens, um einen Menschen in die Verzweiflung zu treiben. In der Regel sucht dann der Mensch, wenn er in der Ecke einmal angesiedelt ist, dass er das erkennt, dann sucht er Mitleid. Schwelgt normal. Er sucht Mitleid bei Menschen. Aber er wird bei den Menschen kein Mitleid finden. Und zwar, weil der Mensch ja in sich, das ist auch der Grund, warum, wenn ein Unfall passiert, warum die Leute drumherum stehen, weil der Mensch in sich diese verderbte Sündenatur hat, die dann letztendlich der Schwache eher noch drückt. Das ist einfach drin. Ich hatte auch solange ich in der Firma war, hatte ich eigentlich immer solche Dinge. Und ich habe zum Beispiel die Menschen dann kennengelernt. Ich habe zum Beispiel vorher sagen können, wenn zum Beispiel eine neue Kollegin kam, allein vom Aussehen, mit wem sie Streit bekommt. Das hat in der Regel gepasst. Weil du siehst einfach, wenn du einen Mensch gesehen hast, der, wo du von vornherein gesehen hast, der ist sich seiner Schwäche bewusst, vom Aussehen vor allem her. Und dann hast du ja die anderen gesehen, die mit einem gewissen Stolz durch die Bank gelaufen sind. Mein Chef hat einmal gesagt, also ich möchte es nicht verallgemeinern, aber über die Frau hat gesagt, die mit ihren haufertigen Köpf. Das heißt, der Hochmut drückt sich im Kopf und in der Frisur aus manchmal. Und da hat er recht gehabt. Sie haben den Kragen gestellt, sagt man im Schwäbischen. Sie haben den Kopf gestellt und die anderen sind dahergeschlichen. Und ich konnte immer sagen, wer kriegt mit wem Streit. Und es hat funktioniert. Vom Aussehen her kann man das beobachten. Also keine Entschuldigung, aber das ist jetzt Praxis. Einfach erfahrungswert. Das mag zu 90% stimmen. Immer ist ja immer eine Ausnahme. Aber das ist einfach da. Und jetzt kommt das Problem. Bei manchen Menschen, die wollen das nicht wahrhaben und die gehen dann in die sogenannte Illusion, in die Heuchelei. Und das ist bei Gläubigen genauso. Also man ist einfach verdrängt, das nicht wahrhaben will. Und die andere Gläubige, die geht ins krasse Gegenteil Und das ist oft bei Gläubigen der Fall. Ich habe festgestellt, bei Gläubigen sogar mehr wie bei Ungläubigen, dass man dann diese Schwäche, wenn sie einem bewusst wird, drin, ich soll sagen, drin, sich drin aufgehen lässt und regelrecht im Selbstmitleid badet. Und dass diese ganze Fehlhaltungen innerlich natürlich psychosomatisch zu Krankheiten führen und zum Elend, das noch verstärkt, das ist überhaupt keine Frage. Wisst ihr, mein erstes Schockerlebnis auf diesem Sektor war eine Frau, die Gott gedient hat, so alt sie war, klare Bekehrung erlebt, war eine Mutter in Christo. Und als die Frau eine Operation hatte, habe ich sie besucht, die hatte dann Lade. Und dann sagt sie zu mir, ich habe ein Riesenproblem. Dann sage ich, warum? Sagt sie, ich habe seit der Operation die Heilsgewissheit verloren. Jetzt kommen wir zum Problem. Diese Schwäche, die vom Sündenfall im Menschen drinsteckt, die spürst du ja als junger Mann nicht. Die spürst du ja nicht. Da ist ja noch ein gewisser Saft da. Und das ist diese Kraftmeiererei, die du bei vielen Charakteren, die eher zu der starken Seite tendieren, dann feststellst. Aber das hört auf. Das wird irgendwann gebrochen. Du wirst irgendwann älter. Und die Schwäche des Sündenfalls, die kann sich äußern im Geist, in der Seele und im Leib. Die kann sich auf vielen Ebenen äußern, auch beim Mensch. Und man muss das einfach akzeptieren, dass es so ist. Und die Verführer von Sekten, ich habe mich in letzter Zeit wieder stärker mit diesem Thema beschäftigt, die haben immer ein Thema, sie versprechen den Menschen, dass 100% diese Schwäche ausgelöscht wird. Das ist einfach nicht wahr. Sie versprechen Stärke und das ist in der Regel der Strang der Verführung. Zum Beispiel, mich hat die pfingstcharismatische Richtung damals eingefangen, indem sie mir versprochen hat, wenn du die Geistestaufe hast, dann sind deine Probleme zu Deutsch geblättert, dann hast du Sieg. Hat aber nicht gestimmt. Ich habe dann festgestellt, dass ich bei denen, die mir das versprochen haben, später festgestellt habe, dass sie auch keinen Sieg hatten. Und dann zerbrichst du als Mensch. Und das ist das Problem. Aber ich möchte jetzt nicht von Mensch generell reden. Es gibt ein Problem. Aber vielleicht nur ein Ausblick. Man kann das dann heilen. Menschlich heilen. Ist natürlich keine Heilung. Ist in Wirklichkeit nur Illusion. Man kann das heilen, indem man im religiösen Bereich in Illusionen reingeht und in Perfektionismus und in Traumgebilde. Das siehst du auch bei manchen Sekten. Aber auch im christlichen Lager hast du das, wo man deine Illusion pflegt. Das Zweite ist, du kannst es heilen, indem du dann zum Beispiel deine Rettung suchst auf der irdischen Seite, in der Gesundheit. Also ich bin schockiert, ich habe jetzt nie gedacht, dass die Gesundheit so ein Kult sein könnte. Also wenn ich immer sehe, was bei uns nur über der Briefkastenrei flattert, eine Gesundheitswerbung, dann muss ich sagen, Entschuldigung, das ist ja inzwischen ein Markt ohne Ende. Und da siehst du, dann glauben die Leute, wenn sie eine bestimmte Form wählen, dann werden sie überleben. Und die Bibel sagt, ich greife es voraus, sie sagt, diese Schwäche, die sitzt letztendlich im Fleisch. Die Bibel sagt, Fleisch ist die Schwäche. Und jetzt sagt die Bibel ein ganz einfaches Wort, ich gebrauche dieses Wort völlig anders wie wir. Wenn ein Schwabe Fleisch hört, denkt dran der Metzger. Aber das ist ja nicht gemeint, sondern mit Fleisch meint die Bibel zwei Dinge. Einmal das körperliche Fleisch, das ist exakt. Und zum Zweiten meint sie mit dem Fleisch die alte, vom Sündenfall geprägte, gefärbte, verseuchte, zerstörte, geschädigte Natur. Und sie nennt einen Menschen, der nicht gläubig ist. Und mit nicht gläubig meine ich nicht wiedergeboren. Ein Mensch, der nicht gerettet ist, ein Mensch, der keine Vergebung der Sünde hat, den nennt sie in den Schriften des Neuen Testamentes, man muss aufpassen, wenn man Bibel liest, dass man genau weiß, was gemeint ist. Sie sagt zu denen Leute, sie sind im Fleisch. Paulus sagt von seiner Zeit, als er unbekehrt war, zu Deutsch, als ich noch im Fleisch war. Das heißt, nicht bekehrt heißt im Fleisch. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Die Problematik, die ich geschildert habe, ist für jemanden, der im Fleisch ist, der nicht bekehrt ist, unausweichlich. Er wird entweder auf der linken Seite im Extrem landen oder auf der rechten Seite im Extrem. Das ist auch der Grund, warum die Psychiatrie so voll ist. Und diese Endzeit, dieser Geist der Gesetzlosigkeit, der zerstört die Menschen noch tiefer. Er zerstört sie, das ist etwas Bösartiges. Und da kannst du dich oft nicht mehr anders wehren. Und manchmal brauchst du sogar Medikamente, um sich dem zu erwehren. Das verstehe ich voll. Oder es geht in die totale Hochmut, in die totale Verirrung. Und da hast du ein Problem. Die Bibel sagt ganz klar, wenn du im Fleisch bist, Epheser 2, Abvers 11, dann hast du keine Hoffnung in dieser Welt. Gar keine. Du bist der elendste aller Menschen. Und die ganze Versuche verirrter christlicher Richtungen, die versuchen, einen Gottesstaat aufzurichten, das hat bei Augustinus angefangen, das ist vollkommene Narrheit. Du kannst keinen Gottesstaat aufrichten. Du kannst kein Paradies aufrichten auf Erden. Kommunismus hat es probiert ohne Gott. Und Augustinus hat es probiert mit Gott. Das haben viele probiert. Es ist sinnlos. Es hat genug Religionskriege gegeben. Studiert einmal die Kriege. Studiert einmal die Hugenottenverfolgung. Studiert der 30-jährige Krieg. Studiert alle die Kriege. Alle Religionskriege. Völlig sinnlos. Fehlinterpretation von der Heiligen Schrift. Nicht erkannt, um was es geht. Die Bibel sagt ganz klar, du hast hier auf dieser Erde keine Chance. Und ich kann mit Ungläubigen, mit Nicht-Wiedergeborenen, kein Gottesstaat aufrichten. Das versucht vielleicht andere Religionen. Sondern man müsste ganz nüchtern sachlich feststellen, wenn jemand im Fleisch ist, hat er keine Chance. Keine, das gehört zur Ehrlichkeit. Und jetzt bin ich einmal ehrlich, was viele christliche Richtungen nicht sind. Sie blöffen die Leute. Wäre ich nicht überzeugt, dass Gott jeden retten will, auch in unserer Mitte, dann würde ich das, was ich heute sage, nicht sagen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, der Herr hat eine Heilsbotschaft, darum heißt es frohe Botschaft, für jeden Menschen, dass er gerettet werden kann. Und in dem Moment, wie jemand gerettet wird, wie er zum Herrn Jesus kommt, dieses Elend sieht und den Sündenfall erkennt und erkennt, dass er nichts tun kann, sondern dass ein anderer ihn retten muss und er beginnt, sein Herz in Buße und Glaube zum Herrn Jesus zu erheben. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist hier arbeitet. Da wird gezogen durch den Heiligen Geist und letztendlich kommt es dann zu der Situation, wo, wenn der Mensch dann das tut, was der Herr Jesus sagt, so viele ihn aufnahmen, dann kommt es zum Durchbruch, zur Wiedergeburt. Und dann sagt die Bibel nicht mehr, dass wir im Fleisch sind, sondern dann sagt sie, dann bist du im Geist, dann bist du gerettet, dann bist du ein Gotteskind, dann ist dein Geist wiedergeboren. Aber jetzt kommt das Problem. Wo ist denn der Geist? Der steckt ihre Hülle drin, voll Fleisch. Und jetzt ist ein Widerspruch zwischen Geist und Fleisch. Galater 5, 16 sagt, Geist und Fleisch widerstreben einander. Das heißt, meine alte Natur, die ich habe, solange ich einen Körper habe, wo die alte Sündenatur sitzt und mein Geist, die sind immer Spannungsverhältnis. Die können nicht miteinander. Und Paulus sagt ganz klar, die Folge ist das, dass du das tust, was du gar nicht willst. Und da kommt die Zerrissenheit des Gläubigen. Jetzt muss man das verstehen. Es gibt Gläubige, die haben das erkannt, ging mir auch so. Dann suchst du die perfekte Lösung. Die gibt es aber nicht. Oder du lässt dich treiben, das hat zur Gnosis geführt, dass du sagst, egal was ich mache, ist völlig egal. Im Geist bin ich ja gerettet, bin ich ein Gotteskind und der Rest ist wurscht. Das ist egal. Das ist eine teuflische Lehre. Aber genauso teuflisch ist es, den Leuten zu versprechen, ich habe eine perfekte Lösung, wo das eliminiert wird. Da sind dann kuriose Dinge zustande gekommen. Aber ich möchte eins betonen. Errettung für mich als Mensch gibt es nur, wenn man sich bekehrt. Es gibt nur, wenn man den Ruf Jesu hört, diese vollkommene Erlösung annimmt und dann bin ich nicht mehr im Fleisch, dann bin ich im Geist. Aber mit der Sündenatur habe ich trotzdem mein Problem. Und die Schwäche ist immer noch da. Und heute Morgen will ich gezielt die Schwäche der Gläubigen angehen. Als ich hier im Krankenhaus war, ich bin normal ein Typ, der nicht zur Depression neigt, nicht zu der Schwäche neigt, sondern eher die andere Seite vertritt. Aber als ich jetzt diese Operation hatte, haben mich alle gewarnt. Ich habe gelächelt innerlich. Ich habe gedacht, ihr habt ja keine Ahnung. Ja, warte mal, 4 Wochen und das Ding ist rum. Dann ist was passiert, es hat mich schockiert. Ich habe plötzlich gemerkt, wie meine Substanz weg ist. Ich bin mit meiner Frau in die Schweiz gefahren zur Konferenz. Meine Frau sagt, die Hinfahrt war schlimm. Die Rückfahrt war auch schlimm. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich zum Beispiel Dinge mache, die ich früher runtergeschüttelt habe, aus dem Ärmel, plötzlich geht es nicht mehr. Körperlich. Da ist eine Schwäche da, körperlich. Jetzt habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass diese körperliche Schwäche sich auch auf den seelischen Bereich auswirkt. Und ich habe jetzt gerade wieder mich sehr stark mit dem Pastor Wilhelm Busch beschäftigt. Und sie sagte, der hatte eine Schwäche, es waren seine Nerven, die hat er sich kaputt gemacht im Ersten Weltkrieg. Und je älter er wurde, je extremer wurde das. Sie hat gesagt, wir haben ihn als großer Vater in Christus verehrt, aber seinen Nerven hat er nicht im Griff gehabt. Und mir wird das immer klarer. Es ist eine Grundschwäche da, die kannst du nicht eliminieren. Und ich habe dann festgestellt, dass Dinge, die ich früher mit links gemacht habe, die kann ich nicht mehr machen. Und wenn ich das jetzt nicht akzeptiere, dann werde ich mich selber zerstören im Wahn. Oder wenn ich mich hier der Trübsal überlasse, dann werde ich im Elend enden, indem ich nur noch Trübsal blase. So ist ja der Volksmund, sagt so. Und mich gehen lasse. Beides ist falsch. Das Wichtige ist, was sagt die Bibel, was soll ich als Gläubiger mit dieser Restschwäche, die aus dem Sündenfall kommt, tun. Hebräer 4, 14, folgende. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Da steht im griechischen Wort, das von Kairos kommt, von diesem göttlichen Zeitpunkt. Oder das Wort wird benutzt für den göttlichen Zeitpunkt, so muss man sagen. Heißt nicht immer göttlich. Aber damit sagt doch die Bibel ganz klar, und jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt, zu einem entscheidenden Punkt. Ich darf als Gläubiger mich nicht diesen Extremen links und diesen Extremen rechts ergeben. Ich darf auch kein Mitleid suchen bei Menschen. Ganz ehrlich, seelsorgerlich, wenn 10 Leute zerbrochen sind und ich sehe mir das im Nachhinein an und ich habe die Lebenswege beobachtet, ich habe sie teilweise kennengelernt, ich habe sie gesehen, wie sie zerbrochen sind. Von 10 zerbrechen 9 an der Forderung nach Mitleid bei den Gläubigen, die Gläubigen nicht leisten. Soll ich es anders sagen? Die Gläubigen nicht leisten können. Sie können das teilweise nicht. Der Herr sagt natürlich, weinet mit den Weinenden, freut euch mit den, die sich freuen. Das ist in Ordnung. Aber das, was der Mensch sucht, dieses Grundmitleid, das kann ein Mensch nicht leisten. Und die Bibel sagt ganz klar, du Gläubiger, für deine Schwachheiten gibt es nur eine einzige Anlaufstelle und es gibt nur einen, der wirklich Mitleid hat mit deinen Schwachheiten und das ist der Herr Jesus. Und sie sagt, wenn du dich durchringen könntest, mit Freimütigkeit, das heißt mit erhobenem Haupt, die Menschen wegzutun und hinzugehen zum Thron der Gnade und Thron der Gnade heißt kostenlos, Gnade ist kostenlos. Charis, dieses Wort hat auch bedeutet unter anderem, oder auch Charisma, dass man etwas gibt aus dieser Gnade heraus, die hat bedeutet, wenn ein großer Fürst eine Hungersnot hatte. Ihr kennt es ja alle von Josef, von der Heiligen Schrift, als das Korn dann zu Neige ging. Wenn wirklich, gut, er hat es ja dann ausgehalten bis zum Schluss aufgrund von der göttlichen Weisheit. Jetzt nehmen wir mal an, beim Josef wäre das Korn zu Neige gegangen. Was er glücklicherweise nicht geschah, dann hätte der Pharao praktisch im Akt der Großmut seine eigenen Speicher geöffnet und hätte sein Essen den Leuten in Ägypten gegeben. Das wäre Gnade. Das ist Gnade. Das ist Charis. Das ist Charisma, wenn der Herrscher das Letzte gibt. Und die Bibel geht hier davon aus und sagt, wenn du zu ihm kommst, dann gibt er dir vom Thron der Gnade das Letzte, was du brauchst, das Wichtigste, was ihn das Letzte gekostet hat und du wirst rechtzeitig Hilfe empfangen. Das heißt, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart. Das ist die alte Botschaft. Keiner geht unter. Gott blöfft niemand. Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. In dieser heiligen Schrift ist jedes Wort Ja und Amen, sagt 2. Korinther 1,19, mit dem Blut Jesu erkauft. Das heißt, diese Aussagen sind Realität, die sind nicht zu deuteln in der Praxis. Das heißt, ich gehe da nicht unter. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so sagt der Herr Jesus. Kommt und ihr werdet nicht untergehen. Versteht ihr? Wenn wir zu den Menschen gehen, gehen wir unter. Wenn wir aber zu ihm gehen, werden wir nie untergehen, wenn wir mit dieser Haltung kommen. Das ist mit der große hohe Priesterdienst Jesu im Himmel. Es ist natürlich so, ich gebe das offen zu, es ist manchmal ganz, ganz schwer zu erkennen, wenn Schwäche bei einem Gläubigen auftritt, bis hin zum Zerfall, wo das herkommt. Ich könnte jetzt nicht sagen, euch ist alles Sündenfall und da kommt es halt raus, das ist zu billig. Sondern wir müssen untersuchen von der Heiligen Schrift her, welche Art von Schwäche liegt vor, wenn jemand in Not ist. Sag mal, die Bibel redet von Schwachheit des Fleisches. Das heißt, meine alte Natur ist einfach anfällig. Ganz praktisch, wenn mein Vater ein Alkoholiker war, dann muss ich mit dem Alkohol aufpassen. Das hat nichts mit Erbsünde zu tun. Die Sünde der Vorväter sind durch die Wiedergeburt gelöscht. Das Blut Jesu macht rein von aller Sünde. Ich habe keine Sünde der Vorväter, wenn ich eine wirkliche Wiedergeburt erlebt habe, die wird gelöscht. Aber ich habe die Veranlagungen. Wenn in meiner Familie Choleriker sind, dann habe ich das Problem, dass vielleicht eine cholerische Erbanlage da ist. Wenn in meiner Familie Depression da ist, dann habe ich eventuell die Veranlagung, dass eine depressive Ader da ist. Das geht aber nicht nur auf die Seele, das geht auch auf den Körper. Wenn du heute zu einem vernünftigen Arzt gehst und der macht eine Anamnese, das heißt, er macht eine Untersuchung der Vorgeschichte, dann sagt er dir relativ schnell, oder frag dich relativ schnell, wenn du eine Krankheit hast, hatte jemand in ihrer Familie diese Krankheiten? Und diese ganze Erbanlage, die gibt es leider auch im seelischen Bereich. Und wenn man das alles ignoriert und nur noch vom Perfektionismus redet oder nur noch sagt, das Evangelium funktioniert nicht und sich diesen Dingen ausliefert, indem man einfach sich gehen lässt, dann spielt man dem Teufel in die Hände, weil der Teufel ist der Mörder und der Lügner von Anfang an und er hat kein anderes Ziel, wie die Menschen zu zerstören. Aber der Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das heißt, ich muss Mitleid und Hilfe, rechtzeitige Hilfe, an der richtigen Stelle suchen, beim Herr Jesus. Da gibt es halt die Schwachheit des Fleisches, aber es gibt leider auch bei Gläubigen eine Schwachheit des Glaubens. Wer wissen will, wie die aussieht, der möge die Jünger studieren. Da kannst du ganz schön sehen, wie Schwachheit des Glaubens letztendlich strukturiert ist. Und da gibt es eine Bandbreite vom direkten Unglauben. Und im Griechischen gibt es im Gegensatz zum Deutschen eine größere Bandbreite. Zum Beispiel der Grieche hat zwei Wörter für Unglaube. Und zwar das eine Wort meint das, was wir im Deutschen unter Unglaube verstehen. Ich glaube es einfach nicht. Aber das zweite hat der Aspekt auf dem Gehorsam. Ich weigere mich zu glauben. Das heißt, die Heilige Schrift sagt, tu Buße, glaube. Die Heilige Schrift gibt mir einen ganz klaren Befehl. Ich möchte nochmal etwas betonen. Diese ganze Trickserei von wegen, dass Gott nicht meint, was er sagt und sagt, was er meint, die können wir alle vergessen. Gott, wenn der Gott sagt, tu Buße, dann meint er das so. Und im Apostelgeschichte 17,30 steht, er gebietet allen Menschen, allenthalben Buße zu tun. Das ist ein Befehl. Es liegt an mir, ob ich den ausführe oder nicht, wollen wir gar nicht reden. Das heißt, letztendlich einmal Unglaube, wo jemand aus der Situation nicht kann und das Zweite, er weigert sich zu glauben. Da geht es um Sturheit. Und die Palette geht von dem Unglauben, von dem Weigern zu glauben, bis hin zu geistlicher Unreife. Wo jemand einfach Baby in Christo ist, unreif ist, Glaubensgehorsam nie gelernt hat, keine gewisse Tritte tut. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, im Römerbrief, Paulus sagt, er hat den Römerbrief unter anderem nur geschrieben, um den Gläubigen Glaubensgehorsam beizubringen. Ist interessant. Am Schluss sagt er, es war wegen dem Glaubensgehorsam. Das Zweite, das ist die Schwäche des Gewissens. Vielleicht die teuflischste Schwäche des Menschen. Wenn Satan kommt und sieht, dass jemand ein schwaches Gewissen hat, dann verklagt er ihn. Und ich habe Menschen zerbrechen sehen, die ihr schwaches Gewissen hatten. Die sind kaputt gegangen. Wisst ihr, das Dümmste, was ein Mensch tun kann, ist dann zu heucheln. Die Heuchelei ist eine teuflische Krankheit, die der Herr Jesus bei den Pharisäern letztendlich bekämpft hat, weil durch die Heuchelei versagst du dir, dass du rechtzeitig Hilfe beim Herr Jesus suchst, weil du verschleierst es. Das ist vollkommener Unsinn. Und das Dritte ist ganz einfach die körperliche Schwäche, die einfach da ist. Die kommt im Alter, die kommt bei Krankheit, die haben aber manche junge Leute schon mit 15 durch eine Erbeinlage. Einfach eine Schwäche. Und jetzt muss ich einfach sehen, wie die Bibel diese vier Arten von Schwäche von der Erlösung her behandelt. Wo gibt jetzt der Herr Jesus diese konkrete Hilfe? Wie geht es? Am Ungläubigen muss ich sagen, Entschuldigung, muss ich dich erst bekehren. Wenn du dich nicht bekehrst, wenn du nicht der Herr Jesus findest, hast du keine Chance. Keine Hoffnung, das ist die Wahrheit. Aber sobald du dich bekehrst und Gott ist bereit, jeden zu retten, dann ist der Unterschied. Und zwar, dann ist nämlich der entscheidende Unterschied, dass du rauskommen kannst aus dieser Schwachheit. Wie man aus dieser Schwachheit rauskommt, das ist das, was mich heute umtreibt. Wobei die Bibel ganz klar ist, im 1. Mose 6, Vers 3 sagt die Bibel, das Fleisch auf Erden war vollständig verderbt. Das heißt, unser Fleisch ist verderbt, aber unser Geist ist wiedergeboren. Bei der Wiedergeburt, wenn ich den Esel aufnehme, wird der Geist wiedergeboren, aber nicht das Fleisch. Und die Seele ist der Kampfplatz, dort ist der Krieg. Und jetzt, wie gewinne ich den Krieg? Matthäus 26, 41, der Herr Jesus sagt zum Beispiel wegen der Schwäche des Fleisches ganz klar zu seinen Jüngern, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das heißt, die Schwäche des Fleisches zeigt sich in der Anfechtung. Das heißt, du kannst überhaupt nichts sagen über deine Schwäche, wenn nicht die Anfechtung, und Anfechtung heißt im Griechischen Prüfung, wenn nicht die Stunde der Versuchung über dich kommt, dann erst siehst du, was du wert bist. Wisst ihr, also ich sage es euch ganz ehrlich, manchmal geht es mir auf den Nerv, wenn ich höre, wie die Gläubigen so siebenmal gescheit rausredet manchmal. Ich habe jetzt wieder mit jemand diskutiert, mir ging die Haare, ich muss mich wirklich beherrschen, dass ich lieb blieb. Da muss man wirklich sagen, da wird so neunmal klug rausgeredet. Ich sage, warte doch, bis du in die Krise kommst, dann zähl mir, was du wert bist. Und dann zeig's mir. Und dann höre ich dir zu, aber doch vorher nicht. Wisst ihr, da ist oft so ein Hochmut und eine vollkommene Theoretisiererei, wo du sagst, Leute, wo habt ihr euch bewährt? Warum sagt der Paulus, jeder Älteste, jeder Diakon, jeder Mitarbeiter muss sich praktisch bewähren? Was sagt der Timotheus, sei ein Vorbild? Und dann kommt die ganze Kette. Das ist das, was Gott will. Gott will Niveau. Und jetzt kommt Sprüche 24, Vers 10. Erschütter mich. Zeigst du dich schlaff? Er sagt hier nicht völliges Versagen. Er sagt schlaff. Schlaff ist schwach. Zeigst du dich schlaff am Tage der Bedrängnis? Da steht jetzt in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament das Wort für Trübsal. Klipsis. Das heißt, wenn du am Tag der Trübsal schwach bist, so ist deine Kraft beschränkt. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie ich am Tag der Trübsal reagiere. Da sieht man dann, wie stark oder wie schwach ich in Wirklichkeit bin. Wir haben ja vorher gelesen im Römerbrief. Und hier, beziehungsweise ich habe es bloß zitiert, hier im Römerbrief in Kapitel 6, 19 sagt die Bibel was ganz, ganz Einfaches. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Das heißt, die Schwachheit des Fleisches auch bei Gläubigen kann zum Beispiel eine vernünftige Bibelerkenntnis ausschalten. Wenn jemand schwach ist und dann Perfektionismus sucht, fällt er bestimmte Richtungen zum Opfer. Hier steht einer. Hätte mir die Gläubigen damals, die vernünftigen Gläubigen, ganz klar die Erlösung erklärt, hätte sie mir ganz klar erklärt, wie das Kreuz wirkt, wie das Blut wirkt, wie ich mich selber letztendlich dieser Erlösung aussetzen kann, wie ich ausschalten kann, ich wäre nie in diese Verführungskreise hineingegangen. Hat mir niemand gesagt. Und ich bin felsenfest überzeugt, wenn jemand selber Schwäche hat und jetzt kommt das Böse, wisst ihr, wenn es erwischt, kann ich nachweisen, auch empirisch. Also Untersuchung. Es erwischt die, die ehrlich sind. Wisst ihr warum? Die wollen echt. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand, der halb ist, dass der verführt wurde. Die Lauen werden nicht verführt. Du findest in den Kreisen, wo es um die Verführung geht, findest du kaum laue Leute. Du findest fast nur Leute, die brennen, die prädestiniert sind, verführt zu werden.
Und von daher ist die Schwäche des Fleisches so, sagt Paulus, ihr könnt es nicht begreifen wegen der Schwäche des Fleisches. Wenn das Fleisch schwach ist und ich letztendlich von dieser Schwäche des Fleisches, meiner alten Natur, bestimmte Nöte habe und die an der falschen Stelle regeln will, dann gehe ich unter. Dann falle ich der Verführung anheim. Da kannst du jede Verführung erklären. Mir hat man erklärt, deine Niederlage sind vorbei, wenn du die Taufe im Heiligen Geist hast, was ja nicht stimmt. Dass ich schon lange Geist getauft war, habe ich ja nicht gewusst damals. Erst hinterher, wo ich die Bibel studiert habe. Aber es ist die Schwäche des Fleisches, die mich vernebelt. Römer 7, 18, da wird die Falle dann nochmal ganz genau erklärt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Selbst mein Wille, meine Gesinnung, meine Einstellung wird vom Fleisch überrollt. Das weiß doch jeder, der ehrlich ist. Oder? Ich kenne keinen Gläubigen, der das nicht kennt. Du willst gar nicht und wirst überrollt. Das ist Fleisch und das ist die Schwäche des Fleisches. Wir werden nachher sehen, was Gott hier tut. Der Glaube kann schwach sein. In Römer 14, Römerbrief redet viel über stark und schwach, da sagt er, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Das heißt, Gewissensfragen sind die Schwäche des Glaubens. Wisst ihr, wenn zu mir jemand kommt, der ein gewisses Etwas sucht im Reiche Gottes und der ein enges Gewissen hat, mit dem streite ich nie. Den versuche ich ganz vorsichtig auf die Wahrheit hinzuweisen, aber ich lasse ihn laufen. Wisst ihr, und da gehören die Dinge dazu, wo du dann einfach von bestimmten formellen Vorschriften, ob das die Kleider, ob das das Essen, ob das die Stilfrage des Lebens betrifft, wo du letztendlich so gefangen bist, aber du bist nicht gefangen, weil du glaubst, dass es ein biblisches Gebot ist, sondern du brauchst es, um deine Schwäche auszugleichen. Es ist das Geländer, das du brauchst, wo du dich halten kannst. Wenn man dir das Geländer wegnimmt, dann fällst du um, habe ich oft genug erlebt. Ich war auf der Freizeit, da war eine junge Dame, die kam zu mir, junges, frisches Mädchen, und sagt, darf ich Sie etwas fragen? Sag ich, ja. Sagt sie, darf ich Karten spielen? Da haben wir überlegt. Ich habe ja selber einen Hintergrund vom Kartenspieler her, ich hätte ihr eine ziemlich brutale Antwort geben können. Aber mir ist plötzlich im Gewissen klar geworden, diese Frau darfst du nicht pauschal abfertigen. Dann habe ich zu ihr gesagt, und ich habe kein schlechtes Gewissen bekommen, habe ich zu ihr gesagt, ich sag's dir nicht. Bitte? Und ich sage, ich sage es nicht. Geh zum Herr Jesus und frage ihn. Und dann ist das Mädchen weggelaufen. Und das werde ich nie mehr vergessen und hat vor sich hin gebruddelt, hat geschimpft und ich habe nur deutlich gehört, was sie gesagt hat. Sie hat nämlich von sich gegeben, jetzt weiß ich es erst nicht. Sie wollte von mir ein Geländer. Und in der Bibel gibt es Geländer, glasklare Anweisungen. Ja, nein, auf zwei oder drei Zeugen Mund, wirklich Apostellehre. Aber es gibt auch Dinge, da lässt die Bibel das offen. Und da ist das Gewissen das Entscheidende. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, ich kann ein starkes Gewissen haben, ich kann ein schwaches Gewissen haben. Und mein Gewissen kann mein Glaube beeinflussen oder kann ihn nicht beeinflussen. Mein Gewissen ist ein riesen Gerät für so etwas. Und jetzt sagt der Paulus, zum Beispiel, machen wir ein ganz einfaches Beispiel, Götzeopfertempel. Wir gehen heute zum Metzger. Früher bist du in der Götzeopfertempel und hast dir dort dein Fleisch geholt. Jetzt sagt er ganz klar, wenn dein Gewissen, weil das Götze sind, anschlägt, dann darfst du es nicht essen. 1. Korinther 8, kann man schön nachlesen. Wenn du aber im Endeffekt dir kein Gewissen machst, dann geh in der Götzetempel, hol dir geweihtes Fleisch an den Zeus oder sonst jemand, brate es und freu dich. Wehe, du tust es aber, wenn ein Gläubiger dabei ist, der ein schwaches Gewissen hat, dann versündigst du dich. Das heißt, die Bibel sagt hier ganz klar, man kann die Schwäche des Gewissens manchmal nicht abrupt heilen. Das ist oft ein Prozess. Also hier müssen wir vorsichtig sein. Es gibt Dinge, die kann man sofort durch Glauben heilen. Und dann gibt es Dinge, die kann man nicht durch Glauben heilen. Und da gehört das Gewissen dazu. Zum Beispiel Paulus sagt hier zwei hochinteressante Dinge in Apostelgeschichte 23, 1. Ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Und dann sagt er in 24, 16, daher übe mich, ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Aber, Paulus sagt da in Römer 9, 1, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Kapitel. Die Schwäche des Gewissens, die wird nur ausgeschalten, wenn mein Gewissen im Heiligen Geist wirkt. Das ist etwas, was ich lernen muss von der Bibel her. Im Heiligen Geist, der Heilige Geist ist der Initiator der Heiligen Schrift, der sie inspiriert hat. Zum Beispiel, wenn die Bibel etwas ganz klar lehrt und mein Gewissen dagegen schlägt, und ich will mein Gewissen im Heiligen Geist letztendlich schulen, dann muss ich gegen mein Gewissen auf das Es steht geschrieben mich draufstellen und dann wird mein Gewissen nach kurzer Zeit sauber reagieren. Mir hat einmal ein Seelsorger gesagt, ich war so ein Sensibelchen, das glaubt mir heute niemand mehr, aber ich war ein Hypersensibelchen. Und ein Bruder sagte mal zu mir, wie ist deine Frau? Ich sage, wie soll meine Frau sein? Und er sagt, reagiert die normal? Du bist ja als Mann normal beleidigt. Gell? Und dann sage ich, ja, sie reagiert normal. Und dann sagt er, dann machst du ab sofort Folgendes. Jedes Mal, wenn du in deinem Gewissen ein Problem hast, fragst du deine Frau. Oh, ich denke, das ist vielleicht eine Erweisung. Aber wisst ihr, was die Erweisung war? Die war gut. Und so kam mein Gewissen zur Ruhe. Und dann habe ich gelernt, von der Heiligen Schrift her, mein Gewissen im Heiligen Geist zu gebrauchen. Und plötzlich ist die Schwäche meines Gewissens weggegangen. Ich habe dann viele, viele Erlebnisse gemacht. Nicht nur eines, viele. Und da kann man dann viele Dinge lernen. Zum Beispiel, dass die Taube des Heiligen Geistes immer sanft kommt. Wenn etwas sanft von der Heiligen Schrift herkommt, ist immer der Heilige Geist. Wenn dir jemand die Gurgel zudrückt, dass die Luft wegbleibt, Pressatmung, ist der Teufel, dann ist der Geier, der Dämon, der auf dich runterstürzt, wie in 1. Mose 15. Das heißt, das muss man lernen. Also er sagt ganz klar, das Fleisch ist schwach, das Gewisse ist ein gewisser, sagen wir, anfälliger Bereich meines Lebens und der Glaube kann schwach sein. Und der Herr Jesus hat seine Jünger gesagt, nachdem sie sagten, stärke uns den Glauben, sagt er, wenn du Glaube hast, wie ein Senfkorn, dann reicht es. In Römer 4, 19 zum Beispiel sagt die Bibel etwas ganz Nüchternes. Es sagt vor Abraham, er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Das ist eine Bibelstelle, die überliest man immer. Wisst ihr, was da steht? Knallhart! Schwäche im Glaube ist im Prinzip Unglaube. Der Jesus zeigt es im Gleichnis vom Senfkorn. Er sagt, du brauchst überhaupt keinen starken Glaube. Du brauchst bloß Glaube wie ein Senfkorn. Wenn du nämlich im Glaube schwach bist, hast du gar keinen. Das ist dein Glaube nichts wert. Dann ist der Glaube nicht funktional, mit dem kannst du nichts anfangen. Das heißt, da geht es schon ganz stark in Richtung Unglaube hinein. Wenn der Unglaube so in meinem Unterbewusstsein zu 80% schimmert und durchdrückt, dann brauchst du nicht wundern, wenn du nicht glauben kannst und keine Verheißung in Anspruch nehmen kannst. Die Bibel ist hier relativ einfach und sagt, Abraham war das Gegenteil. Er war 100 und Sarah, wenn ich es richtig im Kopf habe, 90. Und er hat geglaubt, dass die zwei ein Kind kriegen. Und da gab es keine künstliche Befruchtung, da gab es keine Resagenzgläser, da gab es gar nichts. Das heißt, er hat das glauben müssen, dass Gott es tut. Und er hat es getan, indem er Gott die Ehre gab. Und das ist nämlich Gott die Ehre gäbe, indem er glaubt, was er sagt. Viele erklären mir heute, was Gott die Ehre gäbe. Ich muss sagen, Entschuldigung, finde ich in meiner Bibel nicht. Das ist alles theologisches Gezänk. Sondern Gott die Ehre gäbe, sagt die Bibel, ist ganz klar, indem ich ihm glaube, was geschrieben steht. Wisst ihr, und da kommt dann das Problem. Das heißt, das Fleisch ist ein Problem, mein Unglaube ist ein Problem, da kommt die Schwachheit her und mein Gewissen, das nicht funktioniert, ist letztendlich ein anfälliges Gerät, das dauernd mich ins Elend bringt. Und dann 2. Korinther 4, das ist natürlich das Gleiche, was der Paulus hatte. Er sagt jetzt etwas in 2. Korinther 4, 16. Der zweite Korintherbrief ist der seelsorgerlichste Brief der ganzen Heiligen Schrift. Da wird das alles wunderbar abgehandelt. Er sagt hier, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern auch wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, das Fleisch, so wird doch der innere, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, der wiedergeborene Geist, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Also er sagt hier jetzt nochmal was ganz klar. Er sagt, der Äußere geht zugrunde. Du kannst das nicht ändern. Ich habe eine Skiverletzung gehabt mit 14 Jahren. Ich habe durch diese Verletzung habe ich Schmerzen. Damals war die Medizin noch ziemlich in die Kinderschuhe. Also es ist kaum glaublich, was die gemacht haben. Die haben mich, obwohl ich im Wachstum war, 14 Wochen liegen lassen und haben den Fuß nicht operiert. Haben wir früher nicht gemacht. Ich habe 14 Wochen Gips gehabt. Und wenn er gerutscht ist, der ist noch manchmal gerutscht, haben sie durchgerönt, dann haben sie es einfach aufgesägt und haben es ohne Betäubung wieder zusammengebogen. Das war, ich kann mich heute noch wunderbar daran erinnern, wie lustig das war. Es ist Horror, ohne Ende. Und das Ende davor war, dass ich mit 35 nicht mehr auf dem Stuhl gerade sitzen konnte. Das kannst du nicht verhindern. Du kannst durch mechanische Eingriffe, aber auch durch den Alterungsprozess, hast du einfach Beschränkungen. Das heißt, dieser Mensch zerfällt durch den Zeitfaktor. Je älter du wirst, je schwächer wirst du. Das ist einfach Fakt. Das heißt, die körperliche Schwäche kann sich natürlich, wie bei der Schwester mit der Operation, mit der Halsgewissheit, massiv auf den Körper auswirken. Muss es nicht. Weil der Herr Jesus gibt ja auch die Zusage in 1. Korinther 10, 12, dass er uns nicht versuchen lassen wird über unser Vermögen. Das heißt, er kontrolliert das. Das ist das Herrliche. Er kontrolliert das. Wenn ich zu ihm komme, um Hilfe zu suchen, dann ist alles im grünen Bereich. Aber die körperliche Schwachheit ist ja Elend. Und 2. Korinther 1 sagt ja, dass Gott manche Gläubigen, jetzt passt auf, ihr Gläubigen, dass manche Gläubigen bestimmte Krankheiten, noch Geist, Seele und Leib. Ich rede hier von den geistlichen Krankheiten. Es gibt auch geistliche Krankheiten. Es gibt seelische Krankheiten und körperliche Krankheiten. Dass manche Gläubige Dinge miterleben müssen, wisst ihr warum? Dass sie fähig sind, mit anderen seelsorgerlich zu arbeiten, dass sie fähig sind, überhaupt mitzufühlen. In 2. Korinther 1, 3 sagt die Bibel, vom Gott alles Trostes. Und zwar, er sagt ganz klar, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und das betrifft natürlich in erster Linie die Verfolgung, Glipsis, aber Glipsis ist ein neutrales Wort, das meint letztendlich Bedrängnis in jeder Form. Natürlich zuerst die geistliche Bedrängnis, nach dem Geist, aber auch die seelische Bedrängnis gehört darunter und auch die körperliche. Ich sage es euch ganz ehrlich. Durch das, dass ich jetzt diese drei Operationen hintereinander hatte innerhalb von 8 Tagen, da hat sich mein Bild von manchen Dingen verändert. Ich war vorher auf dem Sektor mehr oder minder ein Theoretiker. Aber durch das habe ich jetzt ein paar Dinge gelernt. Und als ich im Bett lag und wirklich im Bett lag und mit Gott, das sage ich ganz offen, begonnen habe zu hadern, wisst ihr, ich habe mir das so vorgestellt, 4 Tage und du bist daheim. Wunderbar. Als ich dann gemerkt habe, nichts geht. Als ich mal gemerkt habe, was da über mich drüber geht, dann ist mir schon anders geworden, habe ich Sprüche aufgeschlagen. Und in Sprüche, und es hat eingeschlagen, war ein typisches Rede Gottes, hat eingeschlagen wie ein Blitz. Dann kam die Antwort, ja, dich, gerade dich, werde ich jetzt etwas lehren. Dann habe ich gewusst, aha, Schule. Und dann habe ich sofort meinen Hader aufgegeben und habe gesagt, also gut, ich gehe durch. Das heißt, wir müssen Dinge durchleben. Also was mir mal ganz wichtig ist, wir haben eine Anfälligkeit von der Schwäche her noch im Fleisch, die alte Sündenatur. Das können Veranlagungen sein, da kommt auch die Versuchung, die Lust. Das kann Sexualität sein, das kann Alkohol sein, das kann Besitzstrebe sein, das kann ein Sammeltrieb sein, das kann Zuchtlosigkeit sein, das kann Liederlichkeit sein, das kann Verantwortungslosigkeit sein, es können tausende Dinge sein, die über die Charakterveranlagung kommen, Schwäche des Fleisches. Schwäche des Glaubens ist in der Regel eher schon in die Richtung Unglaube, dass ich einfach Gott nicht wirklich glaube. Drum sagt der Herr, wenn du Glaube hast, wie ein Senfkorn reicht es. Also sobald ich beginne, dem Zweifel Raum zu geben oder nicht mehr Gott wirklich glaube, nicht überzeugt bin, dass er sagt, was er meint und meint, was er sagt, Und das Dritte ist Gewisse, wo ich einfach unreif bin, vom Teufel vielleicht verführt bin in meinem Gewissen, wo der Teufel reinschießt und mich dann zu schlimmen Dingen bringt. Und ich habe Menschen zerbrechen sehen. Es gibt Leute, die fallen ab. Es gibt Leute, die gehen psychisch kaputt wegen Gewissen. Ich habe es dir schon mal erzählt. Die Frau, die nachts um 12 aufstehen musste, um den Herrn zu preisen. Ich habe gesagt, lass das, schlaf. Konnte sie nicht. Ihr Gewissen hat sie blockiert. Und das Dritte eben der Körper. Wir dürfen den Körper nicht unterschätzen. Und ihr Jungen, ich sage euch eines, ich war Leistungssportler. Ich bin Skirennen gefahren, habe Fußball gespielt, habe Springerlistau vom 1-Meter-Brett, habe Sportschießen gemacht. Ich habe alles gemacht. Irgendwann ist es vorbei. Wisst ihr, was mir klar wurde, dass es vorbei ist? Ganz bitter. Das hört sich vielleicht jetzt blöd an oder profan, aber da ist bei mir der Kronleuchter aufgegangen. Wir spielen ja immer vor meinen alten Kollegen von der Bank beim CVADM-Turnier. Es hat den Vorteil, dass sie ein bisschen unter das Wort Gottes kommen. Und es hat den Vorteil für uns, dass wir den Körper bewegen. Und da haben wir Fußball gespielt. Und ich habe früher schon einen heftigen Schuss gehabt. Und ich habe dann 2-3 Mal erlebt, wie ich selbst vor dem leeren Tor den Ball nicht mehr getroffen habe. Das heißt, mein Körper war nicht mehr in der Lage, dieses blöde Ding zu treffen. Ich habe mir früher mal was darauf eingebildet, wie ich mit diesem Ding umgehen kann. Ich habe es nicht getroffen. Und dann hat es bei mir geklickt, da habe ich gewusst, es ist vorbei. Es ist vorbei. Und dann habe ich mit meiner Kollegin geredet und hat sie gesagt, wir ernennen dich jetzt zum Trainer. Sie war wahrscheinlich froh, dass sie mich los hatte. Das war keine Frage. Also, aber ihr versteht, mir ist plötzlich klar geworden, da ist was vorbei. Nun hat Herr Jesus am Kreuz von Golgatha durch sein kostbares und teures Blut, Epheser 2, Vers 13, uns nahegebracht. Und die Bibel lehrt jetzt ganz klar, die Wiedergeburt, die Errettung ist für den Geist des Menschen. Römer 8, Vers 9, sagt die Bibel, wenn der Geist lebendig wird, bist du gerettet, bist du Gotteskind. Das heißt, der Geist wird lebendig gemacht. Die Bibel sagt ganz klar, für die Seele, Römer 6, 6 und 11, hast du das gekreuzigt sein mit Christus. Das ist das vollkommene Opfer. Du musst dich nur für mit Christus gekreuzigt halten. Wenn die Lust zwickt und anfängt, dann kannst du dieses ausschalten. Das ist ein vollkommenes Opfer. Aber was natürlich jetzt ganz wichtig ist, für den Körper, sagt die Bibel, ist nicht die Lösung Regeneration. Du kannst alle Pillen nehmen, die man dir auf dem Gesundheitsmarkt andreht. Du kannst alle Erwendungen nehmen, die man dir andreht. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Es geht nicht. Das heißt, dieser Zerfall ist realistisch. Der Körper hat als Programm von Gott nicht Regeneration und nicht kranke Heilung, obwohl Gott Kranke heilt, wenn er will. Möchte ich ausdrücklich betonen. Gott kann, wenn er will, Krebs heilen, kann alles heilen, wenn er will. Aber ich weiß nicht, ob es der Plan Gottes ist. Muss ich Gott überlassen. Aber der Plan Gottes für diese Körper, die hier sitzen bei uns, ist Auferstehung. Das heißt, ich und du, wir sterben. Du kannst noch so schön sein, irgendwann bist du ein Knochengerüst. Ist euch das klar? Du kannst noch so intelligent sein, irgendwo ist die Intelligenz verflogen. Weg. Sieht keiner mehr. Vielleicht kriegst du noch einen schönen Grabstein. Manche sind verscharrt worden, man weiß nicht einmal, wo sie begraben sind. Das heißt, es ist irgendwann vorbei. Wenn ich das nicht akzeptiere als Realist, dann bin ich ein Fantast. Das heißt, Gott hat ganz klar festgelegt, dass für den Körper die Auferstehung, wenn er wiederkommt, die Auferstehung der Toten, das Lösungsmittel ist. Und das muss ich akzeptieren. Also muss ich mich mit meinem Körper auseinandersetzen. Ich muss auch lernen, krank zu sein. Das muss man lernen. Wenn Gott es will, muss ich krank sein. Ich kann Gott bitten, mich zu heilen. Wenn er wie beim Paulus Nein sagt, dann muss ich das akzeptieren. Gott ist Gott. Er weiß, was das Beste für mich ist. Und jetzt haben wir einfach Folgendes. Ich muss jetzt lernen, nach Geist, Seele und Leib die Mittel Gottes anzuwenden. Sag mal, was ganz wichtig ist, der Herr sorgt für mich, für das Fleisch, indem er das Kreuz gegeben hat. Wenn jetzt bei mir aus dem Fleisch raus, zum Beispiel eine Charakterverlagerung, und wo ich das von Wilhelm Busch gelesen habe, beziehungsweise ich habe es nicht gelesen, sondern sogar immer da gibt es ein neues Ding, so ein DVD, wo Busch sein Leben erklärt wird, weil ich das gesehen habe und ich habe dann auch hinterher, oder habe vorher und hinterher nochmal so ein bisschen mich auseinandergesetzt, wenn du das liest oder siehst, dann habe ich sagen müssen, ja, das kann ich verstehen, mir geht es ähnlich. Mir geht die Nerven auch relativ schnell durch. Das kommt wahrscheinlich von meinem früheren extremen, von meiner Überbelastung. Das heißt, wenn du das weißt, was willst du tun? Meine Frau ist meine beste Schule. Sie sagt zu mir, habe mich zusammengestaucht, hat sie ja recht. Sagt zu mir, wieso gehst du, solange du am Frühstück sitzt, ins Telefon? Du weißt doch, was am Telefon los ist. Ich sage, ja. Aber wisst ihr, meine Art ist halt, ich springe dann auf, gehe ins Telefon und sage, ja, was ist? Und Kaffee wird kalt, dann tust du eine Mikrowelle, dann wird es heiß. Wisst ihr, dann bin ich schon krätig, weil das nicht mehr funktioniert. Dann läuft er die Zeit davor, der am Telefon ist, hat kein Maß, kein Ziel, dann ist eine Stunde kaputt. Und ich habe lernen müssen, zum Beispiel manche Beschränkungen in Kauf zu nehmen, auch mein Fleisch zu zügeln. Meine Frau sagt immer, deine größte Schwäche ist dein Wunderfitz. Und da hat sie recht. Meine Neugier, inzwischen sitze ich am Telefon, es klingelt, meine Frau sagt, gehst nicht, sag ich, nö. Ich kann es inzwischen ertragen, man kann das lernen, ertragen zu sagen, nö. Wie kann man das? Man kann das von sich aus nicht, sondern muss hingehen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin, für meine Lust, für das, was mich jetzt reizt. Das ist jetzt ein billiges Beispiel, das können da auch ganz andere Kaliber von Sünde sein. Bist du gestorben, du hast mich mit dir gekreuzigt, ich bin mit dir begraben, bin mit dir auferstanden, es ist alles geschehen, ich nehme es jetzt im Glauben an. Und die Bibel sagt, wenn du dich dafür hältst, das im Glauben annimmst, dann wird es wirksam. Es wird wirksam, sobald du es glaubst, dann stellst du die Sündernatur und diese Lust, zumindest dieser Lustpulk oder dieser Anfall wird zerstört, gebrochen. Rechtzeitige Hilfe. Herr Jesus, erbarme dich. Ich nehme jetzt das Kreuz in Anspruch für das, was jetzt kommt. Kann genauso eine Verführung sein, eine Versuchung, Lust, Augenlust, Fleischeslust, alles mögliche, Hochmut, alles, gehört ja alles dazu. Kann ich brechen übers Kreuz? Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Die Schwäche des Fleisches wird gebrochen durchs Kreuz. Wir haben vorher gesehen bei Paulus, dass das Gewisse nur funktioniert im Heiligen Geist. Und jetzt haben wir ganz einfache Sache. Jetzt kommt zu mir jemand, zu mir ist ein Mann gekommen, der den gesetzlichen Kreise nahesteht. Der hat mit mir folgende, ich bin da auch ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, ein unangenehmer Zeitgenosse. Der hat mich geärgert. Er hat mir die Zeit geklaut und habe ich ihn in die Falle gelockt. Vielleicht war es sogar gut. Ich habe dann zu ihm gesagt, du, wenn du so ernstlich bist, die schmiert dir immer Honig ums Maul. Oh, du bist so ernsthaft, wenn du jetzt nur noch den Sabbat halten würdest. Oder wenn du jetzt nur noch die 10 Gebote akzeptieren würdest, dass sie zu halten sind. Dann habe ich gesagt, du, jetzt habe ich eine Frage. Kannst du mir helfen? Wenn ich von den 10 Geboten 8 halte, werde ich dann gerettet? Ja! Sei, wenn ich jetzt bloß 4 halte, nein. Wisst ihr, so eine Dummheit. Und da geht es ums Gewisse. Und das Gewisse wirkt nur im Heiligen Geist. Und da muss man widerstehen. Es steht zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 16, niemand soll dich richten wegen dem Sabbat. Wenn die mit dem Sabbat kommen und sagen, Kolosser 2, 16, Entschuldigung, lesen und gehen, das ist die richtige Antwort. Wenn wir unser Gewissen, manche Gläubige setzen sich dann 4 Monate über den Sabbat auseinander. Ich habe Mails geschrieben mit einer ernsthaften Frau, die, ja, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie ist, ich schätze, Mitte 40, aus einem sehr wohlhabenden Arzthaus. Die haben mir stundenlang Mails geschrieben. Ich verstehe die Frau, weil ich habe dieselben Kämpfe mitgemacht. Ich verachte das nicht, sondern ich habe ihre Kämpfe wohl gesehen. Aber da ist mir wieder klar geworden, wie du mit einer Falle des Teufels Monate beschäftigt werden kannst, du drehst dich um das Ding. Ernsthafte Brüder sagen mir, ich habe lange überlegt, ob ich den Sabbat halten soll. Ich muss sagen, Entschuldigung, der Paulus sagt, du kannst jeden Tag gleich halten, jeden. Du kannst jeden Tag zum Feiertag erklären oder jeden Tag zum Arbeitstag. Du musst nur gucken, dass du die Schöpfungsordnung nicht versäumst und dass du ruhst, dass du im 7-Tages-Rhythmus musst du ruhen, das ist keine Frage. Aber von der Apostellehre her kannst du jeden Tag gleich halten. Das heißt, ich muss mit dem Wort Gottes mein Gewissen steuern. Ich muss mein Gewissen letztendlich nach dem Wort Gottes ausrichten. Das ist im Heiligen Geist. Und das muss man üben, üben, üben. Und da kann es sein, dass dann einmal wirklich von Gott her die Erweisung kommt, fragt deine Frau. Dann fragt eure Frau, fragt eure Männer, wenn die stabiler sind. Fragt eure Brüder, fragt eure Schwestern in der Gemeinde. Das ist peinlich. Glaubt ihr das? Das ist ganz peinlich. Ich habe es meiner Frau erzählt, hat gesagt, er hat mich gefragt, ob du normal bist. Und ich habe gesagt, ja, soll ich dich fragen? Gell? Da fällt mir schon ein Zacker aus der Krone. Aber wenn der andere Partner geistlich ist, dann macht das gar nichts, dann kann man das wunderbar machen. Ich muss da auch nicht allzu lang fragen, muss ich auch dazu sagen. Aber es hat das Mittel hat geholfen. Fantastisch. Also nochmals, für das Fleisch, das Kreuz, für das Gewissen, das Wort Gottes, das Ausrichten, das sich daran gewöhnen zu denken, wie Gott denkt, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Wenn Paulus sagt, du darfst nicht über das Geschriebene hinauszugehen, dann will ich alles, was Gott nicht will, will ich nicht. Wenn es keine Anweisung gibt, darf ich kein schlechtes Gewissen kriegen. Wenn der Teufel mich verklagt in meinem Gewissen bei etwas, das gar nicht geschrieben steht, weg! Das zwickt natürlich. Das Gewissen hat ja den Witz, dass es zwickt. Aber ich muss deinem Gewissen widerstehen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist diese Doppelbotschaft des Kreuzes. Das Blut für die Sünde, das Kreuz, um die Sündenatur auszuschalten und das alles eingepackte biblische Glaube, es steht geschrieben. Wenn man dann auf diesem Weg geht, dann kommt die Seele zur Ruhe. Und jetzt kommen wir natürlich zur körperlichen Schwäche. Lukas war ein Arzt. Paulus sagte 1. Timotheus 5,23 und da sind wir bei einem ganz probaten Mittel. Wir sind ja inzwischen etwas unterentwickelt auf dem Sektor. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Was die Bibel an erster Stelle empfiehlt, sind Hausmittel. Ganz normale Hausmittel. Und ich denke, das ist ein legitimes Mittel. Braucht sich nicht immer gleich mit Chemie Vollpumper bis zum Kragenkopf, sondern zuerst einmal Hausmittel. Aber sie verwirft in keinster Weise den Arzt. Das heißt, sie sagt, du kannst, es ist keine Sünde, zum Arzt zu gehen, sondern es ist eine Frage der Vernunft. Wisst ihr, ich hatte eine chronische bakterielle Erkrankung im Körper, im Unterleib, hat kein Mensch festgestellt. Die Ärzte haben sie nicht gefunden, da bin ich auch zu keinem Arzt mehr, da bin ich zu den Heilern gegangen, die haben mir die Hände aufgelegt. Und ich habe jedes Mal gewusst, das war witzig, ich habe jedes Mal gewusst, wenn ich vorgegangen bin, also ich muss jetzt vorsichtig sein. Zumindest am Schluss habe ich es gewusst. Am Anfang vielleicht habe ich es noch nicht gewusst, habe ich es noch gehofft. Aber wenn ich dann vorgegangen bin, ich habe gewusst, wenn der die Hände auflegt, ich habe gewusst, das bringt nichts. Einmal, weiß ich nur wie heute, ich weiß nur wie der Prediger hieß, bin ich vorgelaufen und solange ich vorlaufe, sagt der Herr ganz leise in meinem Herzen kamst, warum gehst du vor? Du weißt, dass nichts passiert. Ich bin dann trotzdem vor, weil du stehst ja schon, ist ja peinlich, wenn du wieder niedersitzt. Ihr kennt es ja, Menschengefälligkeit. Auf jeden Fall, als dann die Stunde vorbei war, die Stunde Gottes, 11 Jahre, als ich dann raus war aus dieser Bewegung, heißt es in mir genauso, ganz feine Stimme, geh zum Arzt. Habe ich gedacht, wieso, ich war bei allen. Alle sagen, man findet nichts. Bin ich zum Arzt. In ein paar Minuten hatte er die Krankheit. Da hat der Kopf geschüttelt. Der sagt, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass meine Kollegen das nicht gefunden haben. Sag ich, nee. Da sage ich, es ist so einfach, so eindeutig. Nicht gefunden. Ich habe gewusst, wer die Augen der Ärzte zugehalten hat. Ohne diese Krankheit wäre ich nicht in diesen Kampf eingestiegen, auf Leib und Tod mit der pfingstcharismatischen Bewegung. Und so hat mich da herausgeholt. Das heißt zu Deutsch, es ist der Wille Gottes, dass man gesunde Dinge tut, dass man nach der Gesundheit fragt. Man darf auch im Zweifelsfall zum Arzt gehen, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe mich operieren lassen. Ich habe nicht geglaubt, dass das Wunder, ich hatte keinen Glaube, dass der Stein von allein geht. Man hat mir auch wirklich versichert, dass der so groß ist, dass er gar nicht gehen könnte. Es hätte ein Wunder gebraucht. Für ein Wunder hatte ich keinen Glauben, dann muss ich zum Arzt. Brauchen wir nicht schwätzen. Hätte ich den Glauben für ein Wunder gehabt, hätte ich gebetet. Hatte ich aber nicht, also habe ich ihn rausmachen lassen. Also da muss man ganz sachlich sein. Und jetzt sagt die Bibel das Zweite. Und ich denke, hier haben wir jetzt einen ganz wichtigen Punkt. Markus 6,31. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Mit für den Körper braucht man eine bestimmte Ruhe. Ich habe schon Prediger-Ehepaare gesehen und ich hoffe nicht, dass ich genauso bin, aber ich war sogar vielleicht so schlimmer. Die Leute saßen am Essen, du konntest nicht einmal zu Ende essen. Na, ich schaue die Frau nervös aufgesprungen, der Mann nervös aufgesprungen. Schnell, Versammlung. Jetzt müssen wir das machen, jetzt müssen wir jenes machen, dass ich da geguckt bin und den Kopf geschüttelt habe. Früher hätte ich ein schlechtes Gewissen gekriegt. Hätte gesagt, ich falle den Leuten zur Last, da bin ich inzwischen eiskalt. Da sage ich, ich bleibe sitzen und esse in Ruhe weiter, wenn es euch nichts ausmacht, lasst Friede. Wisst ihr, das ist brutal, wie der Teufel, der wird der Treiber genannt, wie er die Menschen hetzt, auch durch Beruf, durch alles. Und jetzt kommt das Teuflische. Jetzt fangen die Gemeinde auch noch an, die Leute zu hetzen. Ruhe. Wisst ihr? Zum Beispiel bezüglich dem Abendmahl sagt Paulus einmal, wartet aufeinander. Schwer. Wisst ihr, wenn du dann dauernd nur zu spät kommen hast, das ist auch schlecht. Das sind wir auch einig, gell? Da das Maß zu finden, das ist schon Wissenschaft. Aber man kann die biblischen Aufweisungen befolgen und wird dann körperlich zur Ruhe kommen. Und es gibt natürlich, 1. Korinther 12, 9, die Gnadengaben der Heilungen. Ich kann beten, Herr, heile mich für den Körper. Und wenn es Gott will, tut er es. Ich kann aber alles, was vernünftig ist, anwenden. Wisst ihr, und da gehört auch dazu, dass ich ins Bett gehe. Wenn ich nicht schlafen kann, dann gibt es natürliche Mittel, dass ich schlafen kann. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ich weiß nicht, ob es Melisse ist. Irgendwas ist so eine gelbliche Brühe. Wenn du die in eine Badewanne reintust, heiß mit 42 Grad, du legst dich da rein, da hast du mit dem Schlafen kein Problem mehr. Da bist du 2 oder 3 Tage bist du weg. Ich habe es einmal gemacht, solange ich noch geschafft habe. Ich habe es nie mehr gemacht, nie mehr. Es gibt natürliche Mittel, die kann man benutzen. Wenn die nicht wirken, musst du stärkere nehmen. Es gibt auch Mittel, die Psychopharmaka ersetzen. Du musst versuchen, mit Johanniskraut zu probieren. Wisst ihr, man kann das alles ausloten, man muss normal sein und gleichzeitig beten. Man muss nicht immer zu der Bombe greifen. Das heißt, mit einer gewissen Vernunft kannst du auch das Problem des Körpers erledigen. Und da kommt natürlich das Wichtigste, das Hirn. Ich hoffe ja, dass das Hirn nicht altert, sondern dass das Hirn weiser wird im Alter. Nicht bloß die Haare werden weiß, sondern dass das Hirn weise wird. Und da haben wir ein Problem. Du musst dir einfach sagen, es ist vorbei. Geht nicht mehr. Du bist kein Junger mehr. Ich bin zum Doktor gegangen letzte Woche, weil ich im Halswirbelsäule habe ich ein Problem. Habe ich gesagt, wo ich mit meinem Enkel Fußball gespielt habe, ich muss reingefahren. Dann habe ich gesagt, wo ich einen Kopfsprung gemacht habe im Felsen, im Freibad vom Felsen, ich muss auch reingefahren. Dann sagt er, der ist gleich alt wie ich. Wie kann man das tun in dem Alter? Hat er mich ich habe es dann ein bisschen überzogen gefunden, aber ich habe verstanden, was er meint. Wisst ihr, es ist einfach so, eine gewisse Vernunft, eine gewisse geistliche Vernunft, die hilft. Und jetzt sagt die Bibel ganz, ganz sachlich, das haben wir jetzt gelesen, ihr werdet überwinden, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Der Herr wird alles so lenken, dass es mir zum Besten dient. Er wird letztendlich hingehen und wird mir auch Krankheiten verordnen, dass ich andere verstehe. Er wird, ihr merkt was, da kommt es ganz, ganz stark davon, dass ich abhängig bin vom Wille Gottes. Da kommt es darauf an, dass ich wirklich nach dem Wille Gottes frage, der Herr Jesus mein Ein und Alles sein lasse und bei ihm dauernd im Gespräch bin, im Gebet und höre, was das Wort mir zu sagen hat, dass ich diese Entscheidungen fällen kann. Aber auf dieser Basis, dieses dauernden Hörens und dieses dauernden Bittens ihm gegenüber, sagt die Bibel ganz klar, fürs Fleisch das Kreuz, fürs Gewissen das Wort Gottes, für letztendlich meine körperliche, seelische Anfälle, der Glaube, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, auch wie das Kreuz. Und für den Körper ganz einfach eine Frage der Vernunft. Jetzt kommen wir zum Schluss zu einer ganz einfachen Sache. Jakobus 1, 15. Und hier blühen die Sekten. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Bibel sagt an keiner einzigen Stelle, dass Schwäche Sünde ist. Vollendete Begierde ist Sünde, aber Schwäche ist keine Sünde. Wenn du schwach bist und der Teufel dich verklagt, ist es zu Unrecht. Dass du schwach bist im Geist, in der Seele, im Körper, ist normal. Du musst nur das Richtige tun. Aber eines ist klar, Sünde ist es erst, wenn du dem nachgibst. Das heißt, wenn es zur Sünde kommt. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du dich mit deiner Schwäche rumschlägst. Das ist was ganz Normales. Und die Bibel zum Beispiel sagt, Paulus im 1. Korintherbrief, es ist fantastisch. Paulus war ja schwach körperlich, er hatte Augenleiden, vermutet man. Darum sagt er, er hätte die Augen ausgerissen. Der sagt in 1. Korinther 2,2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Schwachheit hindert Vollmacht nicht. Der Teufel wird dir immer sagen, weil du schwach bist, kannst du nicht wirken. Weil du schwach bist, kann Gott dich nicht gebrauchen. Ist verlogen, ist Lüge. Sondern du musst feststellen, wo kommt meine Schwachheit her? Ist die Schwachheit des Fleisches? Dann musst du mit dem Kreuz widerstehen, dich mit Christus gekreuzigt halten. Ist es die Schwachheit deines Glaubens? Dann musst du den Unglauben rauswerfen. Glaube kommt durch die Predigt. Da steht im Griechischen Akoe. Das Wort, das ist unsere Akustik her. Das Wort bedeutet vom Hören auf das Wort Gottes. Du musst das Wort Gottes nehmen und wirklich drauf hören, was geschrieben steht. Da geht der Unglaube weg. Und dein Gewissen musst du durchs Wort Gottes, ich sag's einmal so, auf die Reihe bringen, dass du dein Gewissen dem Wort Gottes unterwirfst. Dann hast du schon mal drei Bereiche ausgeschalten. Und der letzte, das Körperliche, da musst du dich auf den Altar legen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Wenn du mich heilen willst, heile mich. Wenn du mich nicht heilen willst, gib mir Weisheit. Was soll ich tun? Wo soll ich Ruhe? Wo soll ich Naturmittel nehmen? Wo soll ich zum Arzt gehen? Gib mir Weisheit. Und dann letztendlich kann man hier, wenn man sich im Herr völlig ausliefert, auf diesen Bereichen kommt man zur Ruhe. Ich lese uns nochmal eine Bibelstelle, die haben wir vorher gelesen. Hebräer 4,14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, ich sage es mal in meinen Worten, der den Weg freigemacht hat, Hebräer 10,19, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten am Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, das heißt mit meinen und mit deinen. Er hat Mitleid. Sondern der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er hat das alles durchlebt, bloß ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, wo man das umsonst bekommt, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Wisst ihr, was 90% der Gläubigen hier schreiben würden, wenn sie die Bibel geschrieben hätten? Damit wir Sieg erlangen. So ist der Mensch, der Perfektionist, das steht da nicht. Die Bibel sagt, in deiner Schwachheit sollst du bei Gott um Barmherzigkeit bitten. Du sollst auf die Barmherzigkeit Gottes und dass er dich versteht, vertrauen. Und dann sollst du ihn bitten, dass er dir hilft. Wisst ihr, was da weggeht? Jeder Druck. Da geht der Druck weg. Sekte ist immer Druck. Da ist kein Druck. Du musst keinen Erfolg haben. Weder noch Geist, Seele und Leib. Sondern du kannst so schwach sein, wie du bist. Und dann kommst du in deiner Schwachheit zu meinem Jesus. Er wird dir Barmherzigkeit geben. Er wird dir rechtzeitige Hilfe geben. Und du wirst überleben. Und dann wird er beginnen, dich hier auszurichten. Du wirst lernen, das Kreuz in Anspruch zu nehmen. Du wirst lernen, das Blut in Anspruch zu nehmen. Du wirst lernen, dein Gewissen im Heiligen Geist richtig auszurichten. Du wirst lernen, wie du mit deinem Körper umgehst. Aber du musst kommen. Die Bibel sagt, komm. Es gibt Dinge, Befehlsform. Da musst du kommen. Wenn Befehlsform in der Heiligen Schrift steht, dann musst du es tun. Nimm ein Neues Testament. Wir haben draußen für, ich weiß nicht, 2 Euro, denke ich, kostet, haben wir ein Neues Testament. Das ist nur ein Neues Testament. Geh hin, in der Lehre für die Gemeinde, nimm einen Farbstift und unterstreich jedes Wort, das in der Befehlsform geschrieben steht. Dann warte, da brauchst du ungefähr, wenn du fleißig bist, einen Monat, wenn du nicht fleißig bist, ein Vierteljahr, wenn du faul bist, ein halbes Jahr. Aber du kannst es tun, lese es durch und wenn du fertig bist, dann mach deine stille Zeit und dann nimm es nach einer Zeit wieder und dann schlag die Bibel auf und blättere sie nur durch und sieh nur, wo Befehlsform ist und du wirst dich wundern, was der Herr alles von dir will. Wo du nur eine glaubige Haltung einnehmen musst, du musst nur eine Haltung einnehmen und dann wird das alles passieren. Dann wird deine Schwäche letztendlich sich in Stärke verwandeln, weil Paulus sagt im 2. Korinther 12, wenn ich schwach bin, bin ich in Wirklichkeit stark. Schwäche ist kein Schande. Schwäche ist normal. Wenn man die aber geistlich bearbeitet, dann wird sie zur Stärke. Und das ist das, was mir auf dem Herzen lag heute Morgen, dass wir den Mut haben, diese Barmherzigkeit von Herrn Jesus und sein Verständnis zu empfangen und dann rechtzeitig das Richtige zu tun, dass die Schwäche zur Stärke wird. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du, der du der Herr aller Herren, der König aller Könige warst, der du allmächtig bist, dass du schwach geworden bist, so schwach, dass du dich erniedrigt hast bis zum Tod am Kreuz und diese vollkommene Erlösung für uns geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du mich verstehst mit allen Schwachheiten, dass du die Schwachheit des Fleisches, des Geistes, des Gewissens, auch die Schwachheit des Körpers wie kein anderer verstehst und dass du bereit bist, uns rechtzeitig zu helfen, aber dass wir auf deine Barmherzigkeit hoffen dürfen, dass wir keine Perfektionisten zu sein brauchen, nicht hier mit aller Gewalt den frommen Helden zu spielen brauchen, sondern dass wir letztendlich wissen, dass du Mitleid hast mit jeder Schwachheit, dass du barmherzig bist und dass wir kommen dürfen, wie die kleinen Kinder, um rechtzeitig Hilfe zu empfangen. Gib uns geöffnete Augen, dass wir dein Kreuz richtig anwenden, dass die Sündernatur wirklich nachhaltig bricht. Gib uns auch den Mut, jede Sünde unter dein Blut zu bringen, dass es hinweggewaschen wird. Hilf aber auch, letztendlich unser Gewissen auszurichten im Heiligen Geist, dass es völlig funktioniert. Und für unseren Körper gib uns Weisheit, was wir tun sollen, was wir beten sollen, was wir anwenden sollen, auf das du verherrlicht wirst. Und hilf uns dir, Herr, als ein Ganzopfer auf dem Altar zu liegen, Stunde um Stunde. Und dafür danke ich dir. Amen.